Liebe Schwestern und Brüder, auch ihr, die ihr zu Hause diesen Gottesdienst seht oder hört, ich freue mich sehr, wieder mal bei euch sein zu dürfen. Als die Einladung kam, habe ich dann ja immer mit dem Herrn so einen Deal. Ich sage, Herr Jesus, was ist denn dran, wenn ich da und da bin? Zurzeit hat der Herr so geschenkt, dass ich wieder eine ganze Reihe von mehr Einladungen bekomme als früher. Ich will das eigentlich gar nicht mehr, A, weil ich in unserer Koin-Gemeinde, die euch herzlich grüßen lässt, gebraucht werde, und B, weil ich auch nicht mehr so viel Kraft habe. Aber wenn der Herr so irgendeine Einladung schenkt, dann nehme ich sie meistens gerne an, und vor allen Dingen, wenn Renate sagt, nach Isrum gehst du, dann bin ich gehorsam und folge. Heute Morgen liegt mir das so sehr auf dem Herzen, dass du dich vielleicht als zweite Wahl fühlst. Danke für die Erklärung der jungen Dame vorhin. Das ist ja toll, wie du so einbezogen wurdest. Ich hatte nämlich eigentlich eine Geschichte für die Kinder gedacht und die werde ich dann nachher im Lauf der Predigt erzählen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Das Großartige ist ja, dass wir uns manches Mal sau wohlfühlen, wie der Schwab sagt. So richtig gut. Da könnten wir Bäume ausreißen. Und dann gibt es wieder Tage, da hängen wir rum, wie ein Schluck Wasser in der Kurve oder die Erdnuss im Sicherheitsgurt. Da haben wir einfach keine Lust mehr, keine Kraft mehr. Es ist alles SCH-Eise. Und in solchen Augenblicken ist auch ganz schnell unser Glaube weg. Und je länger ich im Dienst für den Herrn Jesus stehe, desto mehr erlebe ich dieses Auf und Ab. Früher konnte ich mit Recht sagen, mein Gott ist der Gott des Sieges. Von Sieg zu neuen Siegen führt er sein treues Heer. Und 10 Jahre lang habe ich in meinem Dienst auch nur das gesehen, was man fromm Frucht nennt und was andere Erfolg nennen. Und dann stirbt unser Kindchen. Schwestern und Brüder, da hörte meine Karriereleiter auf. Da war es vorbei mit den großartigen Dingen. Gott wirkte weiter. Aber für Renate und mich war das eine unglaublich schwere Zeit. Aber ich verrate nichts Neues. Da ist unsere Liebe an den Punkt gewachsen, dass wir heute sagen müssen, auch nach 49 Ehejahren, da ist nichts mehr, was ich dazwischen schieben kann. Es ging dann auch noch weiter, mit Höhen und mit Tiefen. Aber unser Gott führt wirklich von Sieg zu neuen Siegen. Aber manches Mal gehören zu seinem Weg Tiefen, die wir nicht für möglich halten. Und gerade in der letzten Zeit habe ich das so erlebt, bei Geschwistern, die durch Nöte hindurchgehen müssen, bei meinen Bibelschülern in der Ukraine, wo junge Männer aus Überzeugung gesagt haben, wir sind Mennoniten, wir kämpfen niemals im Krieg. Und jetzt? Jetzt geht so vieles kaputt, auch in den Glaubensüberzeugungen. Bonhoeffer hat gesagt, wenn ich Hitler umbringen könnte, dann würde ich es tun, aber ich würde vorher aus der Kirche austreten, dass ihr nichts Böses nachgesagt werden kann. Geschwister, als ich diese Dinge so bewegt habe, auch einmal noch über einen Vortrag über Bonhoeffer oder auch über Bodelschwingen nachgedacht habe, dessen wundervolles Lied wir gerade so sangen, da war mir klar, heute ist in Isrum dran weniger als 2. Mal. Abgeschrieben, kaputt gemacht, eben nichts mehr wert. Hagar kommt ja nur an diesen beiden Stellen im Alten Testament vor. Auch in den großen Lobliedern auf die Glaubenshelden kommt sie nicht vor. Sie ist Sklavin gewesen. Heute, wo wir die Freiheit aller Menschen fordern und das auch wollen, können wir das fast nicht mehr vorstellen, was das heißt, Leibeigener zu sein, Sklavin zu sein. Zur Freiheit hat uns Christus befreit und wir sind noch freie Bürger in einem freien Land. Und deswegen hat mein Vater vor Jahren das so aufgeregt, wenn gefordert wurde, freie Fahrt für freie Bürger. Und er sagte, das ist eine falsche Freiheit. Und gerade in der Geschichte von Abraham fällt ja so auf, dass Abraham ein Mann war, den Gott gerufen hat. Aber wenn wir seine Geschichte betrachten, dann merken wir, dass bei ihm vieles drunter und drüber ging. In einer frommen Versammlung in Zittau habe ich einmal gesagt, Abraham war ein Schlitzohr. Und dann haben sie mich vor den Brüderrat gerufen und haben gesagt, das musst du wieder rufen. Und ich hatte das vorher gehört. Und ich hatte einen tiefgläubigen jüdischen Rabbi, einen nicht-christlichen Juden, gefragt. Ist das eigentlich Semitismus oder Diskriminierung, wenn ich sage, Abraham war ein Schlitzohr? Nein, nein, das ist noch sehr nett. Und dann nannte er ein hebräisches Wort, das ich besser nicht sage. Also jeder von uns kennt Abraham als den Mann des Glaubens, als den Vater des Glaubens. Im Hebräerbrief wird er so wundervoll beschrieben. Aber er hatte dunkle Stunden. Er hatte Zeiten der Lüge. Und wenn du dich manchmal erwischt, dass du nicht lügst, ach nein, du lügst nie, du sagst nur nicht die Wahrheit oder du betreibst Sprachkosmetik. Wenn du dich dann erwischt, dann darfst du mit dieser deiner Lüge zum Herrn gehen und darfst sagen, Vater, ich habe gesündigt. Das Abendmahl vorhin hat mich wieder so froh gemacht. Und ich habe wieder gedacht, ja, das würde mir eigentlich völlig reichen. Weil in diesem Abendmahl alles drin ist. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Hagar war Sklavin. Wir übersetzen das ja oft mit Magd, weil wir das nicht so gerne mögen. Aber das war damals eben so. Hagar war in der Arbeitsgemeinschaft ihrer Herrin. Und die Herrin hatte, wie der Herr über die männlichen Sklaven, absolutes Recht über die Frausklavin. Und dann bekam sie keine Kinder. Und dann hatten sie einen tollen Plan. Einen Plan, den die Bundesregierung hat. Einen Plan, den sehr viele linke und grüne Politiker vertreten. Wir machen eine Leihmutterschaft. Und Abraham, der Fromme, der schon die Verheißung von Gott hat, ich will dich zum großen Volk machen. Der sagte ja. Die Idee kam wohl von ihr, er sagte ja. Als diese Idee dann nicht so geklappt hat, hat sie ihm die Schuld zugeschoben und hat gesagt, diese Sklavin musst du wegjagen. Ja, und es beginnt eine dramatische Geschichte. Ich gucke ab und zu mal Krimis und ich denke dann ganz oft, oh, wie schwachsinnig sind manche Krimis. Und ich denke manchmal, da habe ich auf der Reeperbahn ganz andere Sachen erlebt. Ich denke manches Mal, wenn die so wüssten, was im Leben alles passiert, dann würden sie nicht so einen Schwachsinn konstruieren. Und wenn ich Bibel lese, gerade im Alten Testament, dann merke ich, das ist voller Spannung, voller Dynamik, voller aufregender Dinge. Da verkaufte Abraham seine Frau eben nach Schwind als seine Schwester, damit der König nett zu ihm ist. Da geht er in die Frage, Gott, was willst du eigentlich? Du kannst doch gar nicht. Das ist doch unmöglich, dass du so viele Sandkörner mir schenkst, wie auf der Erde sind. Nachkommenschaften geht doch alles gar nicht. Und Gott hält trotzdem an ihm fest. Du, das ist das Wunderbare an dir, wenn du mit Jesus gehst. Dann weißt du, er hält mich fest. Ja, du kannst leider immer noch sündigen. Und ja, leider, du wirst immer noch sündigen. Wenn man so frei predigt, wie ich das ja sehr gerne tue, und auf der Reeperbahn ging das ja gar nicht anders, sonst hätte ich fortlaufenden Erfolg gehabt, sonst wäre alles fortgelaufen. Also ich musste da schon manches Mal sehr spontan reagieren. Und wenn man so frei predigt, dann kann schon manches Mal etwas daneben gehen. Und bei Abraham ging vieles in seinem Leben daneben. Auch in seiner Beziehung zu Lot. Aber eins hat Abraham immer wieder getan. Er wollte Gott gehorchen. Und wenn es bei dir daneben geht, dann darfst du wirklich zum Herrn gehen und sagen, Herr, das tut mir jetzt leid. Wie Hagars Glaubensleben war, wissen wir nicht. Auch das von Sarah kennen wir nicht. Ob sie es mit ihrem Glauben verantworten konnte, mit ihrer Sklavin so umzugehen und zu sagen, du gebärst mir jetzt mal ein Kind und dann ist das meins. Das ist alles ja ein bisschen kompliziert. Aber sie haben es getan. Und wir haben ja vorhin gehört, dass Abraham noch verhältnismäßig jung war. Und dann ging das ja auch einige Jahre ganz ordentlich. Der Zoff zwischen den Damen wird es gegeben haben, aber es lief ganz gut. Und dann löst Gott sein Versprechen ein und die Sarah bekommt wirklich als alte Frau und er als alter Mann noch ein Kind. Interessant ist ja, dass der Abraham dann später noch ein ganzes Paar Kinder kriegt von unterschiedlichen Frauen. Aber hier war vollkommen klar, Gottes Weg war so. Sarah und er sollten dieses Kind bekommen. Jetzt ist es da. Und jetzt wird es entwöhnt. Jetzt kommt also so die Schuleinführung, würden wir heute sagen. Die wurde in der alten DDR sehr feierlich begangen. Wir könnten sagen, so, jetzt ist also ein erster Schritt im Erwachsenwerden dran. Und da gibt's Zoff. Der junge Ismael macht irgendetwas, wir wissen nicht genau was. Luther hat übersetzt, er trieb Unwillen, ich weiß nicht, was das war. Auf jeden Fall hat er die Sarah so geärgert, dass sie sagte, jetzt ist absolut Schluss, ich will diese Frau nicht mehr hier haben. Vorher gab es das Ereignis, das wir in der Lesung gehört haben. Da läuft sie davon, da will sie ihre Freiheit, da will sie weg. Und beim Weglaufen läuft Gott ihr nach. Ich garantiere dir, auch wenn du von Gott davonläufst, er läuft immer schneller als du. Er holt dich ein. Hier sitzt sie. Wahrscheinlich hat sie gar nicht gewusst, wo sie hinlaufen will. Sie hatte kein Navi. Sie wusste nicht, wo es hingeht. In der Wüste, naja, da war es nun wirklich nicht besonders schön. Da hat sie sich wirklich nicht besonders wohl gefühlt. Aber da geht sie hin und da hängt sie rum und sie weiß eigentlich nicht, was passieren wird. Aber da tritt Gott ihr entgegen. Das ist das Ausgezeichnete bei unserem Gott, dass er dir nachläuft und wenn er dann bei dir ist, wenn er dich dann eingeholt hat, dann wirst du merken, dass er dir so begegnet, dass du gar nicht anders kannst. Was tust du hier, Hagar, ist die entscheidende Frage. Ey, was machst du da? Rübe, wo hängst du gerade rum? Und sie sagt es ganz ehrlich. Sie sagt, ich hatte keinen Bock mehr auf die Alte. Sie sagt es ganz offen, ich bin ihr weggelaufen. Ich hatte keine Lust mehr, ich hatte keine Kraft mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Und Gott akzeptiert das, indem er ganz klar erklärt, was los war. Er sagt ihr, und ihr könnt es so wundervoll nachlesen im zweiten Buch Mose, in Vers 16, da ist es so ganz, ganz aufregend. Du bist die Sklavin, du bist weggelaufen, denn du bist schwanger. Ob sie das schon gewusst hat, weiß man nicht so genau, vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Und jetzt geh zurück und gebe dich unter die Hand deiner Herrin. Also spätestens hier müssten wir doch eigentlich einen Gott haben, der sagt, Schluss jetzt, es reicht jetzt mit der Sklaverei. Nein, Gott akzeptiert das. Keine Sorge, ich rede jetzt nicht für die Sklaverei. Keine Sorge, ich bin jetzt nicht dafür, dass man unter Chefs leidet. Aber genau das ist manches Mal auch im Plan Gottes. Wenn du dein Leben zurückverfolgst, dann wirst du oft erfahren, dass manche Chefs nicht so waren, wie du sie hättest haben wollen. Und du wirst auch manchmal selber denken, naja, ich bin nicht der Gute, der ich eigentlich sein will gegenüber meiner Mitarbeiter. Auch in der Gemeinde ist das ja ganz oft so. Ich weiß noch sehr, als ich Sonntagsschullehrer wurde, habe ich gedacht, wenn ich komme, dann bekehren sich die Kinder. Nach 2 Sonntagsschulstunden habe ich diesen Hochmut nicht mehr gehabt. Gott sorgt schon dafür, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Gott macht uns immer wieder klar, was er mit uns vorhat, wie er mit uns umgehen will, wie seine Kraft, wie seine Stärke einfach da ist. Du, kehr um, gib dich unter die Hand deiner Herrin. Ich will diesen Weg für dich. Also Gott, das ist doch vollkommen unmöglich. Was machst du für dumme Sachen? Ich hätte eigentlich hier gute Vorschläge, aber Gott will deine Vorschläge nicht. Gott führt dich und er wird dich sicher führen. Er hat deinen Weg geplant und sein Plan ist schon fertig und liegt bereit, ob du es glaubst oder nicht. Und so geht sie zurück und gibt sich unter die Hand ihrer Herrin, aber das klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Warum? Weil Gott einen vollkommen anderen Plan hatte. Gott wollte sein Wort erfüllen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich am Brunnen stärkt, der meine Seele erquickt, der mich froh macht. Und jetzt? Jetzt kommt diese schreckliche Erfahrung, dass Abraham sie wegschicken muss. Dass Abraham sagen muss, geh weg, weil Gott es ihm gesagt hat. Er versucht noch zu vermitteln. Wir Männer sind ja manchmal großartige Vermittler. Ach, du könntest es doch so machen und so machen und so machen. Aber Gott sagt nein. Mein Plan ist für Hagar, dass du sie wegschickst. Aber ich werde ihren Sohn auch segnen. Wenn wir heute die Muslime ansehen, die ja aus dieser Linie kommen, dann regen wir uns ganz oft auf. Aber ich denke, wir sollten sehr viel mehr dafür beten, dass Gott mit seinem Plan zurechtkommt. Ganz oft sagt man mir, du kannst doch nicht so judenfreundlich sein, wie du bist. Oh, ihr Lieben, noch viel mehr als ich kann. Das Heil kommt aus Zion. Und ich bin noch leidenschaftlich davon überzeugt, dass Gott mit seinem Volk Israel zurechtkommt. Dass das alte Sonntagsschullied in Erfüllung geht. Dort wird Israel man treffen, das sich endlich auch bekehrt. Und dem Heiland bringt der Schmerzen voller Lohn. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich weiß auch nicht, was er mit der Linie des Ismael macht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich spüre manches Mal, dass Gott Dinge tut, die ich nicht für möglich halte. Für die Sonntagsschülerin da hinten, die Geschichte, die ich erzählen wollte, war, als ich 5 war. Da hatten wir in der Sonntagsschule gehört, dass der Herr Jesus sagt, wenn du Glauben hättest wie ein Senfkorn, dann sprich zu dem Berg, erhebe dich und senke dich ins Meer. Am nächsten Tag im Kindergarten, bei unserer gläubigen Tante Annemarie, spielten wir im Sandkasten. Ich spielte sonst immer mit den Kindern, aber da habe ich mir den Sandkasten ausgesucht, der leer war. Und ich baute einen großen Sandberg. Und ich guckte nach links, ich guckte nach rechts, hat gerade keiner zu mir geguckt. Da kniete ich mich hin und betete. Herr Jesus, gestern habe ich gesagt, ich glaube an dich und ich tue jetzt das, was du sagst. Ich sage zu diesem Berg, weg! Na und was denkst du, was passiert? Nix. Ich war verzweifelt. Ich war die ganze Stunde, die wir noch hatten, bis zum Mittagessen, völlig traurig. Tante Annemarie wollte mich trösten, ich habe es ihr nicht gesagt, denn die könnte ja vielleicht denken, dass ich nicht mehr glaube. Beim Mittagessen meinem Vater. Ich kann meinen Vater nur immer als einen alten freikirchlichen Methodistenprediger schildern, dem das Heil und das Wohl der Menschen so wichtig war. Ich wollte es ihm eigentlich noch nicht sagen, aber im Essen bemerkte er das. Wahrscheinlich habe ich nicht so gerne gegessen, wie ich normalerweise esse. Jedenfalls sagt Väterchen, Dankmar, was ist denn? Und ich sagte, Papa, ich hab's gemacht. Was hast du gemacht? Das, was wir gestern in der Sonntagsschule gelernt haben. Ich hab gesagt, hebe dich weg, Berg. Und er schmunzelte. Und er sagte, Dankbar, was wir selber tun können, wird Gott niemals tun. Das Sandbergle konntest du doch selber wegschieben. Ja, hab ich gesagt. Und dann wird Gott es nicht tun. Aber das, was du und ich nicht tun können, das wird Gott tun. Und liebe Theologen, Entschuldigung, das ist bis heute Teil meiner Theologie. Ich verstehe vieles nicht. Und ich hätte eigentlich auch erwartet, dass der Gott, der alles kann, dem kleinen Dankmar hilft, damit er endlich richtig glauben kann und damit er sein Leben lang sagen kann, ja, so funktioniert's. Ach, wie gerne hätte ich beim Evangelisieren Leute geheilt. Gott hat es mir nicht gegeben. Ich durfte einige Heilungen erleben. Aber ich konnte nie sagen, das ist eine Gabe, die der Herr mir gab. Und ich habe mich manchmal gefühlt als zweite Wahl, neben den großen Evangelisten. die großen amerikanischen Fernsehprediger, die waren mir oft so ein großer Wunsch. Ich bin sehr froh, dass Gott diesen Wunsch nicht erfüllt hat. Ich habe mich manches Mal als weniger als zweite Wahl gefühlt, wenn Dinge nicht funktionierten, wenn Sachen, die man gerne getan hat, nicht klappten. Seht, die Sarah ist überheblich. Und doch wird sie als eine Frau des Glaubens genannt im Neuen Testament. Die Hagar, die läuft zuerst weg, dann kommt sie wieder, dann sagt sie, jawohl, ich mach das. Und dann schickt der eigene Herr, der Vater ihres Kindes, sie in die Wüste. Und da geschieht dieses scheußliche Ding, was wir Väter fast nicht nachvollziehen können, aber was die Muttis viel, viel besser nachvollziehen können. Sie legt ihr Kind weg und setzt sich in die Entfernung, weil sie weiß, es wird verdursten und ich werde auch ganz bald verdursten. Und was macht unser lieber Herr? Ich kann nicht ansehen des Knaben sterben, sagt sie. Und da ist der Engel des Herrn wieder da. Im Alten Testament haben wir sehr oft die Überschneidung von Engel des Herrn und der Herr selber. Das ist mir auch eine Hilfe, wenn die Diskussion kommt über die Dreieinigkeit oder über die Formen des Heiligen Geistes. Ach ihr Lieben, lasst uns doch aufhören, Dinge hin und her zu schieben, sondern lasst uns dem Wort glauben. Gott schickt hier seinen Engel, Gott kommt hier selber. Deswegen ist mir auch das Gebet so wichtig. Und du darfst das lernen zu beten. Du musst nicht laut beten, du musst auch nicht vor dem Gottesdienst beten, aber du hast dieses Herzensgebet. Du spürst es und du wirst es immer wieder erleben, wie Gott dir beisteht, wie er dir zeigt, ich stehe zu dir, ich hab dich lieb, ich lasse dich nicht, auch wenn du es vielleicht gerade meinst. Unser großartiger Gott will dir heute Morgen sagen, egal wie du dich fühlst, am Ende deiner Kraft, du darfst wie Hagar das erleben. Was tust du hier? Vielleicht läufst du gerade in Gedanken Gott weg. Was tust du hier? Und es könnte sein, dass du schon so weit abgeschlossen hast, dass du alles wegwirfst, deine Hoffnungen, vielleicht sogar auch deine Liebe. Und dann zeigt dir Gott die Wasserquelle. Du bist der Gott, der mich sieht. Und ich wünsche dir, dass du dich heute Morgen von Gott sehen lässt. Aber Vorsicht, beten, Vorsicht, Gott könnte hören. Es könnte geschehen, dass er dir begegnet, wie du es gar nicht vorstellst. Hagar, weniger als zweite Wahl, nur Sklavin, nicht für große Dinge geeignet und doch von dem großen Gott für Großes vorgesehen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie sagt dann zu dem Brünnele, aus dem das Wasser kommt, du bist die Quelle des Lebendigen. Und immer wieder sagt uns der Herr im Alten und im Neuen Testament, dass er uns lebendiges Wasser schenken will. Habe ich doch neulich den tollen Spruch gelesen, wer die Quelle kennt, der sollte nicht aus dem Wassertopf Wasser holen. Lasst uns zur Quelle gehen. Lasst uns schöpfen von dem lebendigen Wasser. Und lasst uns Hagar als ein Beispiel nehmen in unseren dunklen Stunden, wo Gott wirklich zeigt, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Brunnen des lebendigen Wassers. Es ist ein Baum, draus heiliges Blut für arme Sünder quillt. Ein Baum, der lauter Wunder tut und jeden Kummer stillt. Und dann klingt es jubelnd in unserem Herzen. Es quillt für mich dieses teure Blut. Das glaube und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut. Denn Christus starb für mich. Halleluja. Amen. Nun wollen wir wieder zusammen singen.